Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank, dass ich heute in eurer Mitte sein darf und predigen darf. Das ist ein Vorrecht, mit der Gemeinde Jesu hier an diesem Ort Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich habe ein Thema vorgegeben bekommen, Hebräer 13, das letzte Kapitel des Buches, das ihr in den letzten Wochen besprochen habt. Und dieses Kapitel hat es richtig in sich. Also es ist jetzt nicht meine Schuld, dass ich über das spreche, was ich jetzt gleich zu predigen habe. Da müsst ihr die anderen verantwortlich machen. Ich versuche bloß, das zum Sprechen zu bringen, was dieser Text hier zu bieten hat. Unter der Überschrift Christsein im Alltag oder wie begegne ich meinen Mitmenschen? Nachdem ihr viel nachgedacht habt über große Theologie im Hebräerbrief, wenn es um unser Verhältnis zu Christus geht und wenn es darum geht, wer ist er, wie gestalten wir unser Leben mit ihm, was heißt das, mit ihm einen Bund zu leben, wollen wir jetzt oder will der Verfasser des Hebräerbriefes das alles verorten in unserem Leben. Unsere Theologie muss immer zum Leben führen und in unseren Alltag führen. Sonst haben wir tolle Gedankengebäude, aber unser Leben hat davon gar nichts. Und dieser Text versucht es runterzubrechen. Ich habe im Mitte Oktober einen Artikel in unserer Tageszeitung in der Welt gelesen unter der Überschrift Die Kunst des miserableren Lebens. Und da heißt es, ich zitiere aus diesem Artikel, gesunde Beziehungen sind für die Lebensqualität entscheidend. Darum sollte man besonnen auswählen, mit wem man seine Zeit verbringt. Denn die falsche Wahl könnte dazu führen, dass man sich das Dasein selbst nur unnötig schwer macht. Von folgenden Menschentypen sollten Sie sich tunlichst fernhalten. Das sind die Psychos. Das sind Menschen, die besessen von dem Gedanken sind, die Welt hätte sich gegen sie verschworen und die einem deshalb jede Handlung falsch auslegen. Dann sind da die manipulativen Menschen. Sie verdrehen Tatsachen auf Kosten anderer und generieren Schuldgefühle. Dann sind da Narzissten. Du kannst dich glücklich schätzen, sagt ein Narzisst, mit jemandem wie mir zusammen zu sein. Oder, warum bist du nicht mehr wie ich? Dann gibt es Unberechenbare und Sprunghafte. Jemand dieser Art wird sie am Morgen loben. Ihre Präsentation gestern wunderbar. Gönnen Sie sich ein gutes Essen auf meine Rechnung. Um dann am Mittag alles zurückzunehmen. Ich bin immer viel zu großzügig mit Ihnen. Oder die chronischen Nörgler. Ihre ständige Negativität ist zermürbend. Dramatiker, die es lieben, Streit vom Zaun zu brechen oder in Dramen verwickelt zu werden. Pathologische Konkurrenten, Menschen, die alles in einen Wettbewerb verwandeln und in allem der oder die Beste sein müssen. Ewige Opfer. Und dann spricht er noch von Scheinheiligen, von Lügnern, von Betrügern, von Kriminellen, von Drogenabhängigen und kommt zu einem Ergebnis, finden Sie gute Wegbegleiter, privat ebenso wie an der Arbeit. Sie erkennen Sie daran, dass Sie in mancherlei Hinsicht besser sind als Sie. Schlauer, geschickter, ehrlicher, bescheidener, dynamischer. Solche Menschen ziehen Sie hoch, alle anderen ziehen Sie runter. Was für ein Artikel. Feiern wir ihn? Ist das die Wahrheit, der wir uns stellen sollen? Natürlich ist es keine Frage. Positive Menschen bauen uns auf. Und es ist wichtig, dass wir ein Umfeld haben von positiven Menschen, die das Beste in uns hervorrufen, an denen wir uns aufrichten können. Aber was, wenn wir auf negative, problematische Menschen treffen und ihnen nicht aus dem Weg gehen können. In der eigenen Familie oder in der angeheirateten Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, mit dem Nachbarn, mit dem ich so Tür an Tür lebe, aber kommt bei euch ja nicht vor, ihr habt ja alle Eigenheime. Da sind so viele Menschen, denen können wir nicht aus dem Weg gehen, mit denen sind wir umgeben. Und wenn wir auf sie treffen, müssen wir uns entscheiden, wie gehen wir damit um? Die Alternative, die uns dieser Weltautor vorstellt, ist Rolf Dobelli. Und er schlägt uns vor, wir grenzen uns ab. Also da stehe ich so im Mittelpunkt dieses Kreises, umgebe mich mit lauter positiven grünen Menschen, die mir signalisieren, go, und da ist alles wunderbar. Und dann kommt ein dicker Kreis, eine dicke Mauer. Und außerhalb dieses Kreises, das sind all diese roten, diese problematischen, wo alle Warnanlagen angehen, von denen ich mich dann möglichst fernhalte. Ist das unser Lebenskonzept? Oder ist es doch das andere, das uns das Neue Testament vorschlägt? Das, was uns der Hebräerbrief vorschlägt? Und da geht es nicht um ein abgrenzendes Konzept unseren Mitmenschen gegenüber, sondern hier geht es um dieses Willkommenskonzept. Ich will das nochmal deuten, was wir da sehen. Da sehen wir in der Mitte ein Kreuz, das steht für Christus. Dann bin ich da, dieser magentafarbene Punkt, der ich mich zu all meinen Mitmenschen dazugeselle. Und zwar zu denen, die meine Freunde sind, die Positiven, die mich aufbauen. Und ich stelle mich auch den Roten, den Schwierigen, dem Rest meiner Umgebung. Mit dem einen Ziel, ich möchte diese Menschen, meine Freunde und sogar meine Feinde, ich möchte sie mit meinem Leben einen Schritt mitnehmen auf Jesus hin. Das ist das Konzept der Bibel. Wir grenzen uns nicht ab, sondern wir stellen uns an die Seite von Menschen, auch an die Seite des Nörglers, auch an die Seite des Kriminellen, um ihm ein Stück den Weg zu weisen auf Jesus hin. Das ist starker Tobak, aber das ist das, was Hebräer 13 uns letztlich nahelegt. Nach all dem, was wir gelernt haben über Jesus, über unsere Beziehung zu ihm, jetzt kommt der Lackmustest unseres Alltages. Ich lese aus Hebräer 13, es ist ein langes Kapitel. Wir bräuchten 10 Wochen, um dieses Kapitel jetzt im Einzelnen auszulegen. Ich kann hier nur ein paar Schlaglichter setzen. Und da lesen wir einige Verse in Auswahl. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Gott des Friedens möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Gottes Gnade sei mit euch allen. Ich möchte noch mal beten. Dein Wort ist die Wahrheit für uns, voller Leben, voller Weisheit, das Beste, was uns passieren kann. Aber hilf uns, das jetzt auch zu verstehen. Und noch mehr, hilf uns, dass uns dein Wort, dass du selbst uns so ergreifst, dass wir das umsetzen können, was du dir vorstellst für unser Leben. Hilf mir jetzt zum Reden, Herr, und hilf uns allen, auch mir, zum Zuhören und Umsetzen. Amen. Der Tenor dieser Verse ist klar. Als Menschen, die von Jesus Christus ergriffen sind, sollen wir uns in den vielfältigen Beziehungsherausforderungen unseres Alltags bewähren. Zuerst wird im Text hier die Beziehung zu den Mitchristen angesprochen. Willkommen im Club. Es geht um uns hier, die wir hier Gemeinde leben. Und uns wird ins Stammbuch geschrieben, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Hier wird schlicht und einfach vorausgesetzt, dass das Miteinander von Christen, das Miteinander in der Gemeinde von Liebe geprägt ist. Das ist bemerkenswert. In einer Welt, in der so oft der Individualismus, der Egoismus, das Gesetz des Stärkeren, die Rücksichtslosigkeit den Ton angeben, soll in der Gemeinde quasi eine Art Alternativkultur etabliert werden. Und in dieser Kultur gibt es eine ganz bestimmte Währung. Nicht den Euro, nicht den Dollar, sondern die Währung, mit der wir hier unterwegs sind, ist Liebe. Darum geht es. Träumt mal davon. Eine Alternativkultur zu dem, was wir leben, wenn wir dieses Haus verlassen. Nun zugegeben, Liebe ist ja zunächst einmal ein schillernder Begriff. Aber wir sind ja im Neuen Testament unterwegs und da sorgt das Neue Testament, da sorgt Paulus sofort für Klarheit. In 1. Korinther 13 bringt er auf den Punkt, was Liebe meint. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt die Liebe. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Wow, diese Währung hat es in sich. Das ist Musik aus einer anderen Welt. Oder wo wird denn das gelebt, was hier steht? Aber irgendwie hat unser Herr, der Herr der Kirche, sich in den Kopf gesetzt, dass seine Gemeinde diese Alternativkultur will und anfängt zu leben. Etwas Neues etabliert, das so anziehend ist. Dadurch, dass du und ich, wir uns von dem Christus ergreifen lassen, ein verändertes Herz bekommen und fähig werden, so etwas zu leben. Also wir möchten ja, dass unsere Umgebung so auf uns reagiert, nicht? Ich möchte gerne in einen Raum treten, wo Menschen das leben. Kritischer wird, wenn die gleichen Menschen das auch von mir erwarten. Wenn ich jetzt herausgefordert bin, auch dem Nörgler in der Gemeinde oder dem Narzissten in der Gemeinde zu begegnen. Das ist die große Herausforderung. Und es ist trotzdem so wünschenswert, besonders heute in einer Zeit, in der wir immer mehr zwischenmenschliche Konflikte beobachten und der Umgangston immer rauer wird. Ist das auch euer Eindruck? Viele trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, weil sie sofort angefeindet werden. Darf man in der Gemeinde Jesu sein Herz zum Sprechen bringen, ohne befürchten zu müssen, gleich glatt gebügelt zu werden? Man kennt heute oft nur noch Freund oder Feind. So stehen sich ganze gesellschaftliche Gruppen unversehentlich gegenüber und wir teilen die Welt ein in Impfbefürworter und Impfgegner, in Rechte und Linke, in Republikaner und Demokraten, in Liberale und Konservative, in Einheimische und Migranten und ziehen immer diese Abgrenzungskreise und bauen Mauern. In dieser aufgeheizten Atmosphäre soll das Miteinander von Gemeinde einen Unterschied machen, eine Alternativkultur erfahrbar machen. Eine Kultur, die von dem geprägt ist, was Christus in uns vorgelebt hat in den Jahren seines Dienstes und Lebens auf dieser Erde. Und das heißt, wir haben gerade gesagt, gesungen, wir machen Raum für dich. Und das heißt, wir machen Raum auch für den AfDler oder den Grünen oder den Sozi. Und gemeinsam suchen wir Christus. Das heißt auch, wir schaffen Raum für den Heterosexuellen und den Homosexuellen und sehen in beiden die Menschen, die von Gott geliebt sind. Wir machen Raum, wenn wir Jesus Raum geben wollen, machen wir Raum für Jung und Alt, für Arm und Reich. Wir kommen nicht darum herum. Aber wenn ich den Text hier sehe, dann scheint das nicht selbstverständlich zu sein, sondern daran muss offensichtlich immer wieder die Gemeinde erinnert werden. Darum dieser Satz hier des Verfassers des Hebräerbriefes. Diese Alternativkultur will wirklich gestaltet werden und sie darf keinen Schaden nehmen. Nicht durch dogmatische Streitereien um die Frage, wer die Bibel nun richtig verstanden hat. Nicht durch Kämpfe darum, wer das Sagen hat, wenn wir uns jetzt an den Umbau der Gemeinde wagen. Nicht durch Egoismus, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Nicht durch Unversöhnlichkeit. Und auch nicht durch die Angst vor dem Fremden. Und dann gilt, was wir hier einüben, das nehmen wir dann auch mit in die anderen Beziehungen unseres Alltags. Was wir hier gelebt haben, was wir hier gelernt haben, das versuchen wir jetzt in der Ehe zu leben, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Ein Willkommenskonzept. Darf ich an deine Seite treten? Ich will keine Bedrohung für sein. Ich möchte nur da sein. Und durch mein Vorbild, vielleicht durch Worte, die Weisheit haben, die Liebe ausdrücken, und durch mein Verhalten, die irgendwie zeigen, dass es da einen Bezugspunkt meines Lebens gibt, der auch für dich ganz entscheidend sein könnte. Jesus Christus. Und das bedeutet, wir lassen uns auch ein auf die problematischen Menschen. Und die Begründung ist, sie sind auch die Ebenbilder Gottes. Sie sind auch von Gott geliebt. Ja, Gott ist ihnen zu finden. Wenn Gott seinen Lebensodem abziehen würde, wären sie nicht mehr. Also, das ist jemand, der da vor mir steht, zu dem Gott sein ganzes Ja gefunden hat, für den Jesus sogar gestorben ist. Und Jesus wünscht sich nicht mehr, als dass dieser Mensch ihn findet und Raum findet in seiner Gemeinde. Ich glaube, Gott wird uns einmal nicht fragen, ob unser Bekenntnis zu ihm, unser Verstehen der Bibel, unserer Theologie, genau dem entspricht, was er sich dabei gedacht hat. Sondern er wird uns fragen, bist du ein Mensch, der die Währung Liebe gehandelt hat, der seinen Mitmenschen geliebt hat. Diese Liebe konkretisiert sich dann unter anderem in der Gastfreundschaft und in unserer diakonischen Zuwendung zu Menschen, die Hilfe brauchen. Hier heißt es gleich in Vers 2, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. In einer Welt damals vor 2000 Jahren ohne Hotelketten, ohne Booking.com, war Gastfreundschaft ein hohes Gut. Besonders für die Menschen, die auf Reisen waren und in den nächsten Ort kamen und die ein Bett brauchten, eine Mahlzeit, Dach über den Kopf, Schutz, Versorgung. Und da war es so wichtig, dass da in den Privathäusern Türe aufgingen und Menschen diesen Raum erlebt haben. Diese Gastfreundschaft ist unserem Gott ein total wichtiges Anliegen. Israel damals brauchte Gastfreundschaft, als es im eigenen Land nicht mehr ausreichte, große Hungersnot, und wo sie aufgenommen wurden in Ägypten und sich erholen konnten dort und ein starkes Volk wurden. Dann kam die Gastfreundschaft zu einem Ende. Wir kennen die Folgegeschichte. Aber erst einmal haben sie es erlebt. Und dann ist da Jesus selbst. Maria und Josef sind unterwegs, kommen nach Bethlehem. Maria ist hochschwanger. Sie wird jetzt niederkommen. Und sie suchen den Gastgeber, die Gastgeberin. Und landen am Ende in einem Stall. Wir ahnen, was das mit unserem Vater im Himmel macht. Für ihn ist Gastfreundlichkeit ein so großes Thema. Könnten wir jetzt eine riesige Bibelarbeit darüber machen und ihr würdet staunen. Die Realität damals war, die Seinen nahmen ihn nicht auf. So steht es in Johannes 1. Und darum wird es zu unserem Thema. Gastfreundschaft ist ein tiefes Zeichen für das, was unserem Gott wichtig ist. Und sie gewinnt auch in unserer Lebenssituation heute immer größere Bedeutung. Als Gemeinden haben wir begriffen, dass wir so etwas wie eine Willkommenskultur etablieren müssen. Gastfreundlichkeit, dass wenn Menschen hier reinkommen, dass sie sich hier sofort angenommen wissen. Dass sie das Gefühl haben, hier gehöre ich zu, hier werde ich nicht ausgegrenzt, weil ich anders denke, anders aussehe. Ich darf hier sein, hier ist Raum für mich. Wir müssen uns viele, viele Gedanken machen darüber, wie das rüberkommt. Dadurch, dass wir eine Willkommenskultur entwickeln und Menschen nicht hier weggehen, ohne dass sie liebevoll aufgenommen wurden. Und wir entdecken, dass unsere privaten Wohnzimmer immer wichtiger werden, um Menschen Räume der Annahme, der Ermutigung und der Liebe zu ermöglichen. Gerade in einer Welt, wo viele so einsam sind, so isoliert sind, braucht es unsere Wohnzimmer, wo Menschen verwöhnt werden, wo Menschen überwältigt werden, von den Menschen, die Interesse an ihnen haben und nachfragen und sie segnen. Dabei profitieren dann nicht nur unsere Gäste, auch wir selbst profitieren als Gemeinde oder als Menschen, die das Wohnzimmer öffnen. Denn der Text sagt hier, durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ganz geheimnisvoll. Nun habt ihr, wenn ihr den Hebräerbrief angeschaut, ja, habt schon von Engeln gehört und wisst, dass das so Boten Gottes, die Gottes sind, die real sind, keine mystischen Figuren, sondern tatsächlich reale Wesen. Wie das jetzt hier zu verstehen ist, ist nicht ganz klar, aber die Erfahrung zeigt, so mancher Gast, den wir bei uns aufnehmen, entpuppt sich am Ende als ein Gesandter Gottes. Und wir werden auf einmal durch ihn beschenkt. Da ist eine Geschichte, die er uns erzählt. Oder auf einmal tun sich Türen auf und wir spüren, ich bin gesegnet durch den Gast. Ich dachte, ich bin jetzt der großzügige Gastgeber. Am Ende beim Verabschieden bin ich der Beschenkte. Aber das andere gilt auch, weil Gott Gastgeber Freundschaft so wichtig ist, liegt, glaube ich, auf dem Ausüben von Gastfreundschaft ein ganz großer Segen Gottes. Wenn wir uns darin üben, unsere Türen öffnen, haben wir immer Gott auf unserer Seite. Und wird er uns bestätigen, wird er uns belohnen, werden wir nicht ärmer, sondern reicher. Ihr müsst es nur mal ausprobieren. Werden sicher viele bestätigen können. Wir sind gesegnet, wenn wir uns hier üben. Aber zugegeben, die Gastfreundschaft kann auch sehr herausfordernd sein, wenn 1. Petrus 4,9 recht hat. Da heißt es nämlich, seid gastfrei ohne Murren. Also Gastfreiheit bedeutet nicht immer nur, ich profitiere sofort, sondern kann so richtig ans Eingemachte gehen. Stellt euch die Situation vor, dass auf einmal, dass ihr den Eindruck habt, nach dem Gottesdienst eine fünfköpfige Familie zum Mittagessen einzuladen. Und nun sitzt ihr alle in eurem schönen Zuhause am gedeckten Tisch und auf einmal stellt sich heraus, dass die Jungs, die da mitgekommen sind, keine Engel sind, sondern Bengel sind. Und ihr fürchtet um den Teppich, der gerade so neu gekauft ist. Ihr fürchtet um die Couch oder wenn ihr die Tür zum Garten aufmacht und die dann mit den Bällen spielen und es durch die Beete gilt, dass euer schönes Werk zugrunde geht. Dann wird Gastfreundschaft ohne Murren herausgefordert. Es kostet also vielleicht auch seinen Preis. Aber die Währung, mit der wir zahlen, ist die Währung der Liebe. Und ich war sehr betroffen darüber, als wir vor ein paar Monaten ein Ehepaar einluden. Wir haben jetzt ihre Kinder erwachsen. Und diese beiden Kinder sind angenommene Kinder gewesen. Und wenn ich eines von dieser Familie wusste, die haben Stress, haben richtig gelitten an den pubertierenden Kindern. Die haben nichts ausgelassen. Und dann erzählten sie uns, dass sie es nie erlebt haben, als Familie eingeladen worden zu sein. Sie hatten das so erhofft, dass sie als Familie mal in eine andere Familie eingeladen werden können. Sie haben versucht, ihr eigenes Haus zu öffnen, aber es kam nie eine Gegeneinladung. Verständlich, es war ja so viel schöner, sie als Ehepaar einzuladen. Zu einem gepflegten Glas Wein, am knisternden Kaminfeuer, an einem schönen Adventssonntag. Das ist Gastfreundschaft, die uns gefällt. Aber die Bengel zu beherbergen, ist eine ganz andere Nummer. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich bei Ihnen zu entschuldigen. Es tut mir so leid, dass wir euch alleine gelassen haben. Gerade wenn man so herausgefordert ist mit den Kindern und sie hätten es so gebraucht, dass jemand fragt, wie geht es euch? Dürfen wir euch eure Kinder mal abnehmen, dass ihr einfach mal einen schönen Spaziergang machen könnt? Sie haben es nicht gefunden. In der Gemeinde, der gesagt ist, eine Alternativkultur der Liebe zu etablieren. Darum brauchen wir Hebräer 13. Werdet ihr es anders machen? Macht ihr Raum für die Menschen, die uns unbequem sind? Der Text sagt weiter, dass nun auch die Kranken und die Hilfsbedürftigen unsere Gastfreundschaft brauchen und die was zu tun haben sollen mit dieser Alternativkultur. Vergesst nicht, heißt es in Vers 16, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Ja, es sind erst einmal Opfer, aber Opfer, an denen Gott Freude hat. Wie das aussehen kann, ist für mich immer an einem Beispiel so dramatisch auf den Punkt gebracht, dass ich immer erschüttert bin, wenn ich das lese oder wieder erzähle. Es gibt einen Bericht aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, der einem Kaiser zugespielt wird, einem römischen Kaiser. Da berichtet jemand von den Christen, die in der großen Lepra-Epidemie des Landes nicht nur ihre eigenen Familienmitglieder gepflegt haben und eben nicht ausgesondert haben, irgendwo in welche Siechzentren, wo keiner sonst mehr Zugang hatte. Sie haben nicht nur die eigenen Angehörigen gepflegt, sondern dieser Bericht sagt, sie nehmen sogar die Kranken ihrer Nachbarschaft bei sich auf und pflegen sie. unvorstellbar. Kann ich nicht, bin ich nicht. Aber ich nehme wahr, dass Gott sich eine Alternativkultur ausgedacht hat, die offensichtlich lebbar ist in seinen Leuten. Dass er so präsent sein kann, dass ich mich den Menschen öffne, die mich brauchen. Dass ich wirklich Jesu Liebe weitergebe, denn Jesus war ja genau das, der sich all diesen Menschen zugewandt hat. Das ist also die Perspektive, das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wenn Gott Raum bekommt unter uns, Dinge möglich sind, die uns unmöglich erscheinen. Da bin ich dankbar für die Lukas-Gemeinde, in der ich Mitglied sein darf mittlerweile, nachdem ich lange Pastor dort war, und ihre Bereitschaft, sich über die Jahre der Nöte der Menschen zuzuwenden, in der eigenen Gemeinde durch einen Besuchsdienst, in unserer WG, die wir eröffnet haben für Obdachlose, im Besuchen von Strafgefangenen im Gefängnis, auch etwas, was hier thematisiert wird im Text, oder im Café Neustart als ein Anlaufpunkt für die prostituierten und rauschgiftsüchtigen Frauen in unserem Kiez. Da machen wir Raum für Menschen. Und das ist immer schon Auftrag der Gemeinde gewesen. Dann spricht unser Text weitere Beziehungsebenen an, in denen wir uns bewähren sollen, das Miteinander in der Ehe, auch das Verhalten von den Verantwortungsträgern in der Gemeinde gegenüber. Die Bibel ist ja immer so realistisch und trifft ein Fettnäpfchen nach dem anderen und spricht eben das auch an. Wie sehe ich die Menschen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde? Und da wird uns einiges ins Stammbuch geschrieben. Am Ende stellt sich aber die Frage, wie ist das alles lebbar? Sind wir nicht hoffnungslos überfordert mit dieser Alternativkultur der Liebe? An dieser Frage wird sich entscheiden, ob wir das, was der Hebräerbrief uns jetzt so ins Stammbuch schreibt, als bedrohliches Gesetz verstehen und wir ziehen den Kopf ein und wir sagen, ohne mich. Oder wir nehmen es wahr als gute Nachricht, als Evangelium. Und das Geheimnis des Evangeliums lautet, alles, was Gott von uns möchte, hat absoluten Sinn und wir profitieren am Ende davon. Es macht Sinn, diese Alternativkultur von Liebe. Oder gibt es jemanden, der das bezweifeln mag? Und was haben wir gelesen? Wenn wir sie leben, tauchen Engel auf in unserem Leben. Also wird sofort das Geheimnis deutlich, wie Gott immer wieder sich offenbart, wie er auch uns sieht, wie er uns beschenkt, wie er unsere Grenzen erweitert. Das Geheimnis des Evangeliums lautet dann aber auch, Gott will uns durch geistliche Vorbilder inspirieren, die das Evangelium verstanden und gelebt haben. So heißt es in Vers 7 in unserem Text, haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes verkündet haben, haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Das sind jetzt die Typen, an denen wir uns aufrichten. Ich kann mich von den Medien platt machen lassen durch die vielen negativen Geschichten oder wir können uns die Geschichten des Reiches Gottes erzählen, wo Menschen, die sich bewährt haben im Glauben, Standards gelebt haben, die uns ermutigen, so möchte ich auch werden. Ich lese gerade die Biografie von Tiara Lubich, der Begründerung dieser ganzen Bewegung der Fokulare in der katholischen Kirche. Eine Frau, die sowas begriffen hat, dass die Währung von uns Christen Liebe ist und die dafür einsteht, in einer Gesellschaft, die zerrissen ist, die Einheit zu suchen, zu umarmen und nicht auszugrenzen. Und ich lese ihre Geschichten und das, was sie sagt und alles in mir schreit, Jesus, so möchte ich auch werden. Und so möchte ich, dass sich deine Gemeinde darstellt. Eine Alternativkultur der Liebe lebend. Ihr könnt ihre Geschichte in einem sehr schönen Film nachschauen. In der Mediathek von Bibel.tv findet ihr sie, sehr inspirierend. Und das Dritte, Gott inspiriert uns durch seinen Sohn Jesus Christus. An ihm orientieren wir uns. Von ihm wird gesagt, er ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich muss zugestehen, meine Liebe zu Jesus hat in den letzten Monaten noch einmal richtig Fahrt aufgenommen im Studieren dessen, was Jesus uns vorgelebt hat. Dazu hat mir ein Buch geholfen von Timothy Keller, Glaube wozu. Da beschreibt er mit seinen Worten und fasst zusammen, was Jesus uns als Vorbild gegeben hat. Und ich will euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Er schreibt, an Jesus Christus sehen wir Eigenschaften und Qualitäten, die wir normalerweise nicht in ein und derselben Person erwarten würden. Jesus verbindet hohe Majestät mit größter Demut, stärksten Einsatz für Gerechtigkeit mit erstaunlicher Gnade und Barmherzigkeit. Er offenbart eine geistlich-religiöse Selbstständigkeit bei gleichzeitigem völligen Vertrauen auf seinen himmlischen Vater. Wir sehen Zartheit ohne jede Schwäche. Wir sehen Mut ohne Härte. Demut, die mit gewaltigem Selbstvertrauen einhergeht, statt mit Unsicherheit. Unbeugsame Überzeugungen und gleichzeitig seine völlige Nahbarkeit. Sein Beharren auf Wahrheit, die aber immer in Liebe eingehüllt ist. Seine Kraft, ohne unsensibel zu werden. Seine Integrität, ohne rigide zu werden. Und seine Leidenschaft, ohne von Vorurteilen bestimmt zu sein. Seine Wahrheit und seine Liebe. Jesus hat überrascht, indem er bereitwillig mit den Zolleintreibern aß, die mit den römischen Besatzungskräften kollabierten. Und das regte die Linke auf, die sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit ereiferten. Aber er aß auch mit den Prostituierten, was die Rechte aufbrachte, die sich für konservative, traditionelle Moralvorstellungen einsetzten. Jesus berührte Leprakranke, absichtlich und liebevoll, die man damals für ansteckend und rituell für unrein hielt und die sich doch verzweifelt nach menschlicher Berührung sehnten. Und er vergab sogar seinen Feinden, die ihn kreuzigten, wie auch seinen Freunden, die ihn in seiner größten Not im Stich ließen. Das ist mein Jesus. Wisst ihr, dass ich so stolz bin auf meinen König? Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Schöneres. Er ist Musik aus einer anderen Welt. Und er hat es in unserer Welt vorgelebt. Diesen Jesus will ich. Diesen Jesus will ich. Und er will uns. Darum ist seit vielen Monaten fast mein tägliches Gebetsanliegen das, was Paulus in 2. Korinther 3 sagt. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir schauen uns Jesus an. Ich bin mittlerweile ein Fan der Evangelien, um einfach zu sehen, wie war Jesus. Und das Staunen wird größer und größer. Und indem wir das tun, verändert sich unser Leben und die Währung der Liebe wird immer größer. Und dann sagt dieser Vers schon das, was als Viertes anzusagen ist. Gott selbst will das in uns ermöglichen, was wir aus eigener Kraft nicht können. So heißt es am Ende des Kapitels: Gott mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Also nicht, jetzt muss ich meine Muskeln spielen, jetzt muss ich ein bisschen Liebe aus mir herausquetschen, sondern ich darf mit meinen ganzen leeren Händen, mit meiner Armut zu ihm kommen und sagen, ich kann das nicht, diesen Sturkopf zu lieben. Ich schaffe das nicht, meinen Mann anzunehmen, mit all dem, was er mitgebracht hat in die Ehe. Aber Gott, ich vertraue dir, dass deine Liebe real wird in meinem Leben und du meine leeren Hände füllst. Und das ist die große Einladung an euch heute Morgen. Lasst euch entzünden am Vorbild Jesu. Lasst euch beschenken durch den großen Gott, der nichts von uns fordert, was er uns nicht geben will. Ich möchte euch einladen, dass ihr eine Kultur der Annahme und Liebe lebt. Und eure Menschen, eure Mitmenschen, eure Freunde, die Menschen eurer Umgebung, selbst wenn sie kritisch sind, dass ihr an ihre Seite tritt und sie hinliebt auf Christus hin. Lasst uns 2 Minuten Stille sein, bevor ich da abschließend bete. Und du fragst dich ganz ehrlich, Herr, wo sind da Menschen, wo ich lieber die Straßenseite wechsle, wenn ich sie vor mir sehe, wo ich mich schwer tue? Und vielleicht lädst du den Heiligen Geist ein, dass er dich mit dieser Liebe beschenkt. Nur er kann es tun. Herr, das Nachdenken über dich, das Wahrnehmen deines Wortes ist immer und immer wieder mindblowing. Es kann mich sehr überfordern und trotzdem weiß ich, dass du dahinter stehst, der Gott der Liebe, der Gott der Gnade, der Gott der Barmherzigkeit. Und du beschreibst Alternativmodelle des Lebens, die sowas von attraktiv sind und so wichtig sind in unserer Zeit. Komm, hilf uns auf die Sprünge. Heiliger Geist, der du real bist, auch jetzt hier mitten unter uns. Bitte rühr unsere Herzen an und lass das Wunder geschehen. Dass kalte Herzen warm werden, lieblose Herzen liebevoll werden. Bitte mach aus dieser Gemeinde einen Ort, wo deine Liebe erfahrbar wird. Wo Menschen sich wohlfühlen, die sonst diese Liebe nirgendwo sonst finden. Mach hier deine Menschen zu Menschen der Jesusliebe. Färbe ab auf sie, Jesus. Geist Gottes, wirke deine Frucht in ihnen. Die Liebe, die Freundlichkeit. Die Güte, die Geduld. Wirke du das in deinen Leuten hier und befähige sie zur Jesus-Nachfolge der Liebe in dieser Zeit und Welt. Das erbitte ich im Namen Jesu. Amen.